stand dann so in meinem Zimmer und dachte so, was darf ich denn jetzt noch machen? Also darf ich mich jetzt einfach hinsetzen und ein Buch lesen oder ist das dann vergeudete Zeit? Weil ich könnte ja jetzt noch viel mehr tun, um was Gutes für die Welt zu tun, für meine Mitmenschen, für meine Umwelt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Worf und ich unterhalte mich hier in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen, die ja, eine Idee hatten und angefangen haben, sie umzusetzen. Und wir unterhalten uns vor allem über diese ersten Schritte, die meistens die wichtigsten sind, und über diese generelle Anfangsphase und natürlich auch noch ein bisschen drumherum, was die Idee letztendlich ist, etc. pp. Ja, ich freue mich heute, euch teilzuhaben an einem Interview mit Fabienne Schobenberg. Sie ist Designerin und hat in ihrer Abschlussarbeit sich mit dem Thema beschäftigt, warum das Weltretten manchmal überwältigend einem vorkommt und manchmal vielleicht auch demotiviert, wenn man sieht, dass dieser ganzen Komplexität von verschiedensten Krisen es einfach irgendwie scheinbar nicht vorangehen möchte. Und das Thema hat sie letztendlich dazu bewegt, dann auch ein Buch zu schreiben. Und ja, über diese erste, in der ersten Hälfte des Podcasts unterhalten wir uns ein bisschen über diese Thematik, ne? Also das Anfangen und das, warum ist es schwierig, irgendwie manchmal kommt es einem schwierig vor, die Welt zu retten, oder das, was man tut, kommt einem irgendwie nicht gut genug vor. Dass es dann auch oft nicht halt dieses Schwarz und Weiß ist, sondern das breite Spektrum ist zwischendurch. Und in der zweiten Hälfte des Podcasts geht es so ein bisschen halt um diesen ganzen Prozess Buchschreiben und wie fange ich da überhaupt an, wie bleibe ich dran und wie schaffe ich das jetzt irgendwann auch mein Buch quasi zu veröffentlichen. Genau, also ich spreche in dieser Folge und ganz am Ende, im Anschluss an das Interview, gibt es auch noch eine kleine Mini-Lesung für diejenigen, die das da mehr dazu später. Viel Spaß erstmal mit dem Interview. Hallo Fabienne.
Hallo Tilman.
Alles gut bei dir?
Alles soweit gut, ja, auf jeden Fall.
Ja, schön, dass du dich eingeschaltet hast hier heute. Ich würde einmal ganz kurz vielleicht was zu dir erzählen und du ergänzt dann einfach, falls dir noch was fehlt. Wir müssen jetzt nicht über deine Lieblingsfarbe sprechen oder dein Lieblingstier und so weiter, aber einfach nur ganz kurz, damit man vielleicht eine grobe Idee hat, wer du überhaupt so bist. Ich weiß von dir jedenfalls, dass du bei der EcoSign hier in Köln, das ist eine Akademie für Gestaltung, nachhaltiges Design, auch studiert hast, dich damit beschäftigt hast und bist jetzt unterwegs als Freelancer, Designerin, Kommunikationsexpertin. Das kannst du euch gleich nochmal selber richtig stellen. Jedenfalls habe ich dich in diesem Rahmen so kennengelernt und ja, du hast dich jetzt dazu entschieden, ein Buch zu schreiben, beziehungsweise hast dich vor einer Weile dazu entschieden. Und darüber wollen wir dann auch heute sehr gerne sprechen. Der Titel ist, ist die Welt noch zu retten, beziehungsweise die Welt ist noch zu retten. Und ich hoffe, das ist so ein bisschen grob das, was ich auch beschreiben würde. Ansonsten hätte ich jetzt mal kurz die Gelegenheit zu sagen, das will ich nochmal korrigieren.
Nee, eigentlich hast du das, glaube ich, schon ganz gut getroffen. Also ich habe an der EcoSign studiert, Schwerpunkt Kommunikationsdesign und bin da jetzt selbstständig unterwegs in dem Bereich und habe aber das Glück, dass ich auch ganz viele verschiedene Projekte irgendwie mache. Also ich bin organisatorisch teilweise in Projekten drin, wo wir uns dann auch dieses Jahr kennenlernen durften, in einigen Sachen da. Als Beispiel habe ich dieses Jahr an einer Sustainable Summer School mitgewirkt, also wo wir 2 Wochen lang virtuell Programm für StudentInnen gemacht haben zum Thema Nachhaltigkeit, für und mit den StudentInnen, und bin auch immer mal wieder als Rednerin, Speakerin auf kleineren Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit, und habe auch schon ab und an mal dozieren dürfen, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, und ja. Schreibe auch gerne, nicht nur Bücher, sondern auch auf meinem Blog Kopflaut, den man auch bei Instagram findet. Und generell sind so Themen, also natürlich Nachhaltigkeit ist so ein großes Thema, was, glaube ich, über allem steht, was ich mache. Also auch meine Tätigkeit als Kommunikationsdesignerin, dass ich eben gucke, für wen arbeite ich und was für Themen unterstütze ich mit meiner Arbeit. Und ich glaube, so mit das andere große Thema, was mir wichtig ist und was aber auch mit Nachhaltigkeit total zusammenhängt, ist so das Thema Selbstwirksamkeit und auch Selbstachtsamkeit. Also was sind wir eigentlich alles in der Lage zu tun und aber auch ja, dabei eben auf sich selbst zu achten. Und das kommt alles so ganz gut zusammen und ja, spiegelt sich auch, glaube ich, tatsächlich alles in meinem Buch wider. Im Endeffekt, das wie mein Leben so gerade aussieht, so ungefähr.
Sehr guter Übergang. Dein Buch, das ist so ein bisschen das Zentrale, worüber auch wir heute dann oder ich mit dir gerne sprechen möchte. Und ich würde es gerne aufteilen, einmal so in das Inhaltliche, also worüber du geschrieben hast. Da geht es ja auch viel um das Thema Anfangen hinsichtlich ja, des Prozesses der Verbesserung der Welt, in der wir aktuell stehen und das Herangehen an die großen, komplexen Probleme der heutigen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite würde es mich auch interessieren, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, ja, wie man überhaupt so startet, auch mit einem Buch. Also, was sind da so die ersten Schritte? Wie bleibt man dran? Wie kriegt man es hin, dass man dann irgendwann ja, sagen kann, hier könnt ihr mein Buch bestellen? Und dass man dann das Stichwort Autorin auch bei sich mit in die Biografie mit aufnehmen darf. Genau, also fangen wir einmal mit dem Inhalt des Buches an. Ich habe gerade schon den Titel mal erwähnt. Wenn man das Buch, also ich habe es jetzt gerade in der Hand, die Hörer können es natürlich nicht sehen. Wenn man das in der Hand hält, dann ist der Titel nicht direkt eindeutig, was natürlich aber, glaube ich, auch so ein bisschen Sinn der Sache ist, kommunikationsdesignstechnisch. Und vielleicht möchtest du einmal kurz zum Titel was erzählen, wie das dazu gekommen ist, was dahinter steckt. Ich habe es gerade mal vorgelesen, ist die Welt noch zu retten? Man kann es aber auch lesen, die Welt ist noch zu retten, auf der Suche nach Motivation beim Weltverbessern. Genau, wie kommt es zu diesem Titel?
Ja, kann ich gern was zu sagen. Das ist eigentlich schon so mit ja eine der Kernbotschaften des Ganzen und quasi so die ja der Punkt, der mich überhaupt darauf gebracht hat, dieses Buch zu schreiben oder mich mit den Inhalten erstmal zu beschäftigen, nämlich dass die Welt eben nicht nur schwarz und weiß ist und man sich irgendwie entweder gerne darin verrennt und denkt, oh Gott, alles geht den Bach runter und wir fahren den Karren irgendwie vor die Wand oder haben ihn schon längst vor die Wand gefahren in ökologischer, gesellschaftlicher, sozialer, wirtschaftlicher Perspektive. Und auf der anderen Seite, ja, oder die Frage ist, die Welt noch zu retten und worum es mir geht und was so meine Erkenntnis und somit mein Schlüsselerlebnis war, warum ich überhaupt auch die Idee gekommen bin, dieses Buch zu schreiben, ist die Erkenntnis, dass es eben irgendwie beides gleichzeitig ist und dass es wirklich auch viel eine Frage der Perspektive ist, wie man das Ganze betrachtet. Also die Welt wird auf der einen Seite in bestimmten Bereichen schlechter oder es geht bergab und in anderen Bereichen geht es aber auch bergauf. Und das ist nichts, was sich gegenseitig ausschließt, sondern das kann durchaus gleichzeitig passieren. Das tut's auch. Und manchmal sind es auch die gleichen Bereiche, in denen sowohl positive als auch negative Entwicklungen stattfinden. Und das aber zur gleichen Zeit. Und da würde ich tatsächlich auch direkt eine der vielen Quellen, auf die ich mich auch in dem Buch beziehe, zitieren, nämlich Hans Rosling, der leider nicht mehr unter uns weilt und der gemeinsam mit seiner Schwiegertochter und seinem Sohn das sehr empfehlenswerte Buch Factfulness geschrieben hat, wo es ja eben auch um eine rational optimistische Weltsicht geht, also eben eine faktenbasierte, faktenorientierte Weltsicht. Und da geht es eben auch genau darum, also dass es gleichzeitig Verbesserung und Verschlechterung geben kann. Also dass Dinge schlecht sind, heißt nicht, dass Dinge nicht auch gut werden können oder gut werden. Dass Dinge gut sind, heißt nicht, dass sie sich gleichzeitig verschlechtern können. Und das war tatsächlich eine Erkenntnis, die bei mir sehr viel ausgelöst hat, weil ich das vorher nie so gesehen habe. Also für mich war es vorher halt auch irgendwie so sehr schwarz-weiß. Also man beschäftigt sich ja sehr viel mit schlechten Nachrichten oder kriegt in erster Linie sehr viele schlechte Nachrichten mit, weil die Berichterstattung auch ja, eher wenig konstruktiv ist, sondern wirklich sehr negativ. Und das ist natürlich auch trägt es dazu bei, wie unser Weltbild geformt wird und wie wir die Welt wirklich sehen und wahrnehmen, wie wir glauben, wie die Welt ist. Und im Endeffekt ist die Welt aber immer nur so, wie wir sie sehen. Also es gibt nicht das richtige Weltbild irgendwie und die eine Realität, sondern es gibt ganz viele verschiedene Wirklichkeiten, abhängig davon, ja, was man quasi für Quellen hat und was man für Informationen bekommt. Es geht eben genau darum, also dass die Welt weder schon verloren ist und vielleicht auch nicht mehr gerettet werden kann, aber vielleicht ist es immer so ein bisschen dazwischen und irgendwie ein bisschen beides und eben ja eine Frage der Perspektive.
Ja, also ich glaube auch, dass es sehr viel positive Entwicklungen auch gibt in der Welt. Und leider ist es ja so, dass die negativen Entwicklungen viel, viel sichtbarer gemacht werden durch das, was tagtäglich so auf uns einrieselt. Und da kann es dann schwierig sein, oder es kann natürlich sehr entmutigend dann auch sein, wenn man ja auch sich für sich persönlich das Ziel gesetzt hat, dass man in irgendeiner Art und Weise diesen Planeten ja so beeinflussen möchte, dass man ihn, wenn es dann irgendwann Zeit ist, den Löffel abzugeben, in einem besseren Zustand zurücklässt, als man ihn irgendwie auch kennengelernt hat, beziehungsweise zurückgucken kann und sagen kann, okay, ich habe ja alles getan, was ich irgendwie tun konnte, damit ich irgendwie auch Teil der Lösung bin und nicht Teil des Problems. Wollen wir vielleicht direkt darauf zu sprechen kommen, wenn jetzt jemand zum Beispiel in dieser Position ist und sagt, okay, mir ist das bewusst, dass wir diverse Krisen haben und die auch ja die Motivation schon in sich irgendwie stecken haben, da auch was Positives ja hinzuzuwirken. Die Probleme, die wir ja heutzutage haben, sind sehr, 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 sehr komplex und hängen irgendwie sehr miteinander zusammen und haben auch sehr langfristige Auswirkungen teilweise. Und das kann wie so ein riesiger Berg auch wirken, ne? Dass man eigentlich schon denkt, okay, das schaffe ich ja eh nicht, da irgendwie hochzukommen. Oder das ist so ein riesiger, dicker Urwald, da komme ich eh nicht durch. Wie kann ich es vielleicht schaffen, auch irgendwie ins Anfangen zu kommen? Oder wenn ich auch schon irgendwie angefangen habe und ich habe so kleinere Schritte schon gemacht in meinem Alltag, wie kann ich es schaffen, mich da nicht demotivieren zu lassen? Das waren jetzt zwei Fragen in einer, glaube ich.
Genau, also ich glaube, was das Anfangen angeht, vielleicht sind es irgendwie zwei Antworten. Also einmal geht es ums Anfangen und einmal geht es ums Weitermachen. Ich glaube, was das Anfangen angeht, hilft es total. Und das ist leichter gesagt als getan, sich eben nicht diesen riesigen Berg anzugucken, sondern die ganzen kleinen Steinchen, aus denen er aufgebaut ist. Also, ne, das ist ja bei allen komplexen und großen Aufgaben, die man vor sich hat. Sei das jetzt privat, beruflich, wo auch immer, kenne ich das zumindest auch von mir sehr, sehr oft, dass ich dann so Momente habe, wo ich denke, oh Gott, das ist alles viel zu viel und wie soll man das irgendwie alles schaffen? Und das kann halt wirklich sehr lähmen, also dass man dann das Gefühl hat, ich schaffe es ja eh nicht und ich würde gerne, aber ich fühle mich gerade völlig überwältigt und weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und man sich dann in diesem ja, überwältigt sein und ohnmächtig fühlen irgendwie total verrennt. Und ich glaube, da hilft es sehr, das sich vor Augen zu führen, dass im Endeffekt der Weg zum Fertigsein, sage ich mal, jetzt diese Aufgabe, die man da vielleicht vor sich sieht, dass eben nicht irgendwie ein großer Haken ist, den man setzt, sondern dass das ganz viele kleine Schritte sind und dass man erstmal anfangen kann. Also man macht nichts falsch, indem man anfängt. Und selbst wenn man was falsch macht, dann ist es in Ordnung, weil dann kann man daraus lernen und kann es dann besser machen. Und das vergessen wir, glaube ich, oft. Also ich habe dann, ich weiß nicht, ich denke manchmal an so Opossums oder welche Tiere sind das, die sich dann so, wenn sie Gefahr wittern, so in Starre verfallen irgendwie. Also so fühle ich mich dann manchmal, wenn ich so eine komplexe Aufgabe habe und das Gefühl habe, ich kann mich jetzt irgendwie nicht mehr bewegen und ich kann gar nichts tun, weil es ja alles nichts bringt. Und ich glaube, wir sind da sehr von so einem linearen Denken geprägt. Also, dass wir irgendwie immer denken, okay, da ist irgendwie der Anfang und da ist das Ziel und da muss ich jetzt hin, das muss ich erreichen, das muss ich abhaken. Und da sind wir dann eigentlich auch schon beim, wie macht man denn weiter? Weil wenn man dann irgendwann angefangen hat, dann stellt man vielleicht irgendwann fest, ich tue doch jetzt schon was. Und natürlich kann man immer noch mehr tun, aber es kommen trotzdem immer weiter schlechte Nachrichten. Und ich engagiere mich doch die ganze Zeit schon und ich habe das Gefühl, es wird irgendwie gar nicht besser. Und auch da ist, glaube ich, ein Punkt, den ich auch erstmal irgendwie begreifen musste und auch immer wieder neu begreifen muss, dass es nicht darum geht, dass wir gerade im Umgang mit so komplexen Themen und Problemen, dass das einmal abgehakt ist. Also natürlich ist das schön und wünschenswert. Also ne, wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Thema Armut nehmen. Das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, weil es eben so ein riesiges Thema ist. Und natürlich würde jeder das sofort unterschreiben, wenn ich ihm sagen würde, okay, in so und so vielen Jahren oder zu dem und dem Zeitpunkt haben wir Armut beseitigt, ein für alle Mal, für alle Ewigkeit. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht. Und vielleicht haben wir irgendwann den Punkt erreicht, wo es keine Armut oder nur noch sehr, sehr wenig Armut gibt. Und by the way, sind wir auch auf einem sehr guten Weg dahin. Also es leben heute immer noch sehr, sehr viele, aber so wenig Menschen wie noch nie zuvor in Armut. Man muss das mehr als Marathon oder als Staffellauf und weniger als Sprint betrachten. Also es geht nicht darum, dass wenn man sich jetzt mit diesem Thema beschäftigt, wenn wir jetzt beim Beispiel Armut bleiben, dass man das innerhalb seiner Lebenszeit gelöst kriegt oder dass man da einen bestimmtes Ziel, einen bestimmten Zielwert erreicht hat, sondern dass man, es geht vielmehr darum, weiter daran zu arbeiten, dass es besser wird und dass es mehr Menschen besser geht, dass mehr Menschen der Armut entkommen. Und da kann man auch ganz kleine Sachen zu beitragen. Und ich glaube, was da auch mit reinfließt, ist, dass wir irgendwie falsche Dinge miteinander vergleichen oder dass wir Dinge auf falschen Ebenen miteinander vergleichen. Also zum Beispiel, also kenne ich das jetzt konkret jetzt am Beispiel Armut von mir selber, dass ich früher immer in Frage gestellt habe, ob ich jemandem auf der Straße, der mich um Geld fragt, was geben soll. Weil ich dachte immer so, das rettet dich ja jetzt auch nicht. Also das macht dein Leben jetzt nicht auf einmal, dir geht es jetzt nicht auf einmal super. Du hast nicht auf einmal eine Wohnung und einen Job und alles ist in Ordnung. Und das ist aber halt auch ein völlig falsches Ziel, wenn ich als Anfang darüber nachdenke, der Person vielleicht ein bisschen Geld zu geben. Dann hilft demjenigen das vielleicht erstmal für die nächste Mahlzeit oder dafür, sich für die Nacht eine Unterkunft kaufen zu können und für so kleine Dinge. Also es hilft vielleicht einfach nur für den nächsten Schritt und dass man da nicht so falsche Dinge miteinander vergleicht. Also quasi viel zu kleine Taten mit irgendwie viel zu großen Zielen. Also man muss das Ganze so ein bisschen mehr in Perspektive betrachten und auf der einen Seite sehen, was man tun kann, was so im Bereich der eigenen Möglichkeiten steht. Und auf der anderen Seite auch sehen, was vielleicht außerhalb dieser Möglichkeiten liegt und worauf man aber weiterhin hinarbeiten kann.
Ja, an sich ist es ja das, was du gerade beschrieben hast, ähnlich wie wenn ich irgendwie jetzt in meinem Job ein Projekt habe, dann fange ich auch an und breche das runter und gucke, was so die Meilensteine sind. Dann wird irgendwie mal so ein Zeitplan auch aufgestellt, wann welcher Meilenstein irgendwie fertiggestellt werden sollte und so weiter und so fort. Und man hat vielleicht dann auch einen Auftraggeber irgendwie im Nacken sitzen, der dann auch mal kräftig nachfragt, wieso ist der eine Meilenstein noch nicht fertig ausgeführt. Das ist ja dann, aber jetzt in dem Fall, wenn man so zum Beispiel mal die Klimakrise nimmt, ist es ja nochmal ein ganz anderes und viel größeres und schwerer zu fassende Thematik, wo ich vielleicht auch gar nicht alle Meilensteine auch irgendwie aufstellen kann, so explizit. Von daher ist es, glaube ich, in der Hinsicht dann sogar nochmal ein bisschen schwieriger auch zu sagen, okay, ich fange im Kleinen an, weil ich dann tatsächlich vielleicht gar nicht so merke, was das dann für einen Unterschied auch macht, wenn ich diesen ersten kleinen Schritt gegangen bin oder den ersten kleinen Stein irgendwie aus dem Weg geschmissen habe, dann sehe ich ja nicht sofort, okay, ich stelle es mir schwierig vor, dann zu sagen, okay, ich mache jetzt hier wirklich einen Unterschied. Auf der einen Seite kann ich halt auch gar keinen Unterschied machen, wenn ich gar nicht erst anfange. Also auf der anderen Seite, wenn ich gar nichts mache, dann mache ich noch viel weniger einen Unterschied. Dann mache ich nämlich gar keinen Unterschied. Und vielleicht sogar negativ, wenn ich vorher irgendwie sowieso schon Dinge in meinem Alltag mache, die sogar vielleicht noch schädlich sind oder kontraproduktiv. Du hast gerade drüber gesprochen, über die kleinen Schritte. Und da ist es, glaube ich, vor allem am Anfang schwierig, dann dabei zu bleiben und die Motivation beizubehalten, wenn es am Anfang irgendwie auch nicht klappt. Also ich kann es mir vorstellen, zum Beispiel, es ist ein Neujahr und man dann nimmt sich vor, wieder mehr Sport zu machen, so, ne? Typisches Szenario. Man kauft sich irgendwie ein neues, eine Hantel oder wie auch immer. Und im Januar ist man vielleicht auch noch ganz gut dabei. Aber man sieht dann nicht sofort irgendwie, dass ich irgendwie dickere Oberarme bekommen habe oder wie auch immer. Und irgendwie ist es, glaube ich, bei vielen Leuten so, dass es dann darauf hinausläuft, dass man dann im Februar schon wieder ein bisschen weniger macht und irgendwann im Juni denkt man sich so, oh mein Gott, was ist passiert? Ich mache ja gar keinen Sport mehr irgendwie, ne? Also wie schaffe ich es, mich von diesen ersten Schritten, wenn die ersten Schritte auch vielleicht gar nicht so die Ergebnisse bringen, die ich mir erhoffe, trotzdem irgendwie dabei zu bleiben und dran zu bleiben?
Ich glaube, auch da ist es, ich glaube, da gibt es mehrere, also da gibt es mit Sicherheit auch unterschiedliche Typen, die da mehr, sage ich mal, vielleicht auch Motivation irgendwie von außen brauchen. Also das habe ich jetzt auch gerade so beim Thema Welt verbessern, habe ich das Gefühl, es gibt so ganz grob zwei Lager, obwohl wahrscheinlich ist es eher ein Spektrum und man bewegt sich halt mehr auf der einen oder auf der anderen Seite. Und es gibt halt so sehr intrinsisch motivierte Menschen, wo man das Gefühl hat, die sprudeln vor Energie und die sprudeln vor Überzeugung, wo man dann teilweise wieder fast eingeschüchtert wird, obwohl man eigentlich irgendwie für die gleiche Sache unterwegs ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben Leute, die sich ja sehr schnell einschüchtern lassen und die sehr schnell verunsichern lassen oder vielleicht auch generell eher schon so der unsichere Typ sind. Da würde ich mich selber tatsächlich auch zuzählen. Und deswegen habe ich mich auch ja mit den Dingen beschäftigt. Warum das überhaupt so ist und warum es denn manchmal so schwierig ist irgendwie. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein Rezept. Also ich glaube, die Lösung ist tatsächlich einfach weitermachen. Also auch sich bewusst darüber sein, dass es halt eben nicht immer nur bergauf geht. Also dass es auch immer so ein Auf und Ab sein kann. Also das ist auch was sich jetzt nicht nur aufs Weltverbessern, sondern aufs Leben allgemein bezieht. Dass man eben nicht, da sind wir wieder bei diesem linearen Denken, dass es eben auch beim Lösen von Problemen und beim Dinge besser machen nicht immer nur darum geht, dass man es immer, 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 immer besser macht. Also das kann auch heißen, dass man mal wieder was falsch macht und dass man vielleicht wieder was schlechter macht. Und der Trick dabei ist, sich davon aber halt nicht aufhalten zu lassen und das vielleicht auch gar nicht als Versagen, also gar nicht als was Negatives zu sehen, sondern einfach als Teil des Prozesses. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, dass man da auch nachsichtig mit sich selbst und auch mit anderen ist. Also ne, wenn dann Fehler gemacht werden oder wenn man was vielleicht noch nicht so richtig wusste oder noch nicht gelernt hat, dann ist das nicht irgendwie ein Minuspunkt, sondern es bringt dich tatsächlich weiter, weil du danach weißt, wie du es besser machen kannst. Und das ist auch so eine Sache, die uns da, glaube ich, im Weg steht, dass wir so eine Fehlerkultur oder eher noch keine positive Fehlerkultur irgendwie haben, dass wir Fehler eben als was ein Negatives ansehen, was es halt zu vermeiden gilt. Also so, ich darf bloß keine Fehler machen. Und das Problem daran ist aber, dass man sich dann im Zweifel gar nicht von der Stelle bewegt, weil du dann alles nur so machst wie bisher, weil da kannst du sicher sein, dass es irgendwie funktioniert. Um aber Verbesserungen überhaupt möglich zu machen, müssen wir eben auch die Möglichkeit schaffen, also sowohl für uns selbst als auch für andere, Fehler zuzulassen. Und das fällt mir selber auch immer schwer. Also wenn ich dann irgendwas falsch mache oder merke, ich hätte irgendwas besser machen können oder ich mache irgendwas noch nicht, was aber eigentlich total, total wichtig ist oder wichtig wäre, dann fühle ich mich auch schlecht, weil ich natürlich auch mit diesem Bewertungssystem groß geworden bin. Also ne, in der Schule gab es dann auch irgendwie richtig oder falsch. Und es geht aber eben weniger um richtig oder falsch und vielmehr um ein besser oder schlechter. Und das ist alles, worüber wir hier gerade reden, ist Teil so eines Mindsets irgendwie, was man, ja, woran man sich selber auch, glaube ich, dann immer wieder erinnern muss und woran man so ein bisschen arbeiten muss, dass man das mehr und mehr verinnerlicht. Aber ich habe zumindest an mir selbst gemerkt, also das ist kein Versprechen, dass das bei jedem klappt, aber vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer, dass es funktionieren kann, dass es bei mir fruchtet. Also dass ich natürlich auch meine Phasen habe, wo es nicht so gut funktioniert. Und dass es aber genauso Phasen gibt, in denen das halt sehr gut funktioniert. Und wo du jetzt eben schon das Thema Sport herangezogen hast, finde ich, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher mit diesem Marathon beziehungsweise Sprint. Ich selber war nämlich auch ein Mensch, vielleicht spiegelt sich dieser Wandel da in meiner Einstellung auch wieder, ich weiß es nicht, der nie viel mit Joggen anfangen konnte. Also es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, es ist saumäßig anstrengend und ich habe nicht verstanden, warum Leute das tun, schon gar nicht früh morgens. Ich habe tatsächlich jetzt vor, weiß ich nicht, ich glaube 2 Jahren oder so, angefangen, weil ich ganz lange gar keinen Sport gemacht hatte, morgens zu joggen und mache das mittlerweile tatsächlich sehr gerne. Und das ist einfach nur gerade eine vielleicht ganz passende Analogie, weil ich so ein bisschen schmunzeln musste dann teilweise beim Joggen, weil ich manchmal so Tage habe, wo ich rausrenne und denke so, boah, voll geil, das Wetter ist toll und du willst dich irgendwie bewegen und da hast du gerade richtig Bock drauf. Und manchmal gehe ich aber auch raus und denke so, keine Lust, keine Energie, es ist voll anstrengend irgendwie. Und manchmal höre ich auf der Hälfte auch auf und gehe dann zu Fuß nach Hause und fühle mich dann natürlich im ersten Moment schlecht und denke so, was ist denn da los? Letzten Mal lief es doch so gut und warum läuft es denn jetzt nicht immer so? Warum bin ich denn jetzt nicht in diesem Stadium angekommen, wo ich einfach immer joggen kann und es ist immer super? Und das ist aber eben wieder dieser Trugschluss, den man da erliegt, dass man halt denkt, das muss immer, immer gleich weitergehen. Und so funktioniert das Leben nicht. Und so funktioniert das Weltverbessern nicht. Und so funktioniert auch das Joggen nicht. Der Trick ist, oder ja, die Kunst ist es, dann trotzdem weiterzumachen, weil man weiß, es kommt auch wieder ein Tag, wo es richtig Spaß macht und wo es läuft. Und so das Versuchen zählt. Und wie du eben schon meintest, also ne, wenn man es halt gar nicht erst versucht, dann kann man viel weniger bewirken, als wenn man es versucht. Eine Sache, die ich eben noch aufgegriffen hatte oder noch im Hinterkopf hatte, als du meintest, auch gerade bei so großen, eben so sehr, sehr großen Problemen, also ne, wie jetzt auch der Klimakrise, ich will damit auch gar nicht sagen, dass man halt so kleine Schritte macht, dass man ja so nicht Ziele abhaken kann, dass man sich keine Ziele setzen sollte. Also natürlich braucht man Ziele oder Ideale, damit man auch irgendwie was schafft, ne? Also ich glaube, die SDGs sind super wichtig und das Pariser Klimaabkommen, damit wir was haben, worauf wir hinstreben. Also ne, wenn jetzt alle irgendwie so blindlings drauf loslaufen, ohne ein Ziel zu haben, und ohne das auch irgendwie messen zu können, dann würden wir in kürzerer Zeit viel, viel weniger schaffen wahrscheinlich. Aber es braucht auch ein Stück weit dieses blindlings drauf loslaufen, weil wir, wie du eben auch schon meintest, die ganzen Meilensteine auch noch nicht kennen können. Also es muss so ein bisschen, wir versuchen einfach mal an ganz vielen Stellen geben, damit wir überhaupt rausfinden können, ah, was gibt's denn vielleicht für Lösungen und funktionieren die oder funktionieren die nicht? Und das ist auch wieder so ein Spiel aus zwei Seiten. Also auf der einen Seite muss es da irgendwie ein Ziel und einen Plan geben und auf der anderen Seite muss der sich aber auch entwickeln dürfen und verändern dürfen. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ganz, ganz viele Leute an ganz, ganz vielen Stellen ganz viele verschiedene Dinge versuchen und Lösungen suchen und ausprobieren und dafür im Idealfall nicht direkt verurteilt werden, weil es vielleicht irgendwie noch besser ginge, sondern machen dürfen, um überhaupt ja herauszufinden, in was für Richtungen es irgendwie noch gehen kann. Also da braucht man so eine, ja, auch so eine Mischung aus, ich sag mal, laissez-faire und aber irgendwie doch so ein Plan. Das muss und darf sich irgendwie auch gegenseitig dann beeinflussen.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast mit der Erwartungshaltung an den Prozess überhaupt, dass das ja einfach kein linearer Prozess ist. Ich habe irgendwann mal, glaube ich, mal so ein Bild gesehen von einem Männchen, das steht irgendwie unten an einem kleinen Hang und oben ist die Zielfahne und es ist einfach ein gerader Weg nach oben. Und darunter ist ein Bild so und die Realität. Und das ist halt ein Weg, wo einfach hier noch ein Graben ist und dann ist da noch ein See irgendwie zwischendurch und dann musste man da irgendwie noch eine Leiter drüber spannen und so weiter. Also das ist, dass man eigentlich schon davon ausgehen sollte, dass es kein einfacher Weg wird und dass einem da irgendwie, dass man den einen oder anderen Stein auch aus dem Weg räumen muss. Und dann fällt es einem vielleicht auch einfacher, wenn man direkt von Anfang an schon diese Einstellung hat und auch diese Erwartung hat, dass Dinge schief laufen werden oder vielleicht auch nicht so laufen, wie man sich das vorstellt oder auch nicht so schnell eine Wirkung haben, wie man sich das vorstellt. Dass es dann in dem Moment, wo es dann wirklich so auch eintritt und ich irgendwie so in ein Loch falle kurz mal, dass ich das dann gar nicht so, dass mich das dann nicht so runterzieht, wie wenn ich irgendwie denke, okay, das wird jetzt hier, ich muss eigentlich nur gerade auslaufen und dann bin ich gleich schon da und ich sehe das Ziel ja schon da vorne. Und genau, von daher ist es, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man direkt schon von Anfang an davon ausgeht, dass irgendwas schief gehen wird und man da mental irgendwie schon drauf vorbereitet ist. Ja.
Ja, da hast du, glaube ich, recht. Also ich glaube, das klappt dann auch nicht so 100%. Also ne, man denkt dann nicht, ach je, jetzt bin ich gescheitert, das hatte ich ja vor. Also ne, natürlich denkt man das nicht. Aber es ist halt dann weniger ein, boah krass, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, sondern eher ein, ach ja, stimmt, das gehört ja auch dazu. Und ich glaube, dass das ein bisschen, dass wenn man das sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, dass das helfen kann tatsächlich. Besser einfach mit solchen, ja, dann auch Rückschlägen oder Niederschlägen dann einfach umzugehen und sich davon eben nicht so aus der Bahn werfen zu lassen, genau.
Ja, ich glaube auch, dass so schlechte Tage, wie wir es gerade schon beim Joggen wie auch hatten, wenn wir bei dem Thema irgendwie bleiben, wenn man mal einen Tag hat, da läuft es irgendwie nicht so, dass der einfach viel stärker in Erinnerung auch bleibt oder auch man ihn viel krasser wahrnimmt. So ähnlich wie das auch mit den guten und schlechten Nachrichten so ist, die überwiegen einfach oder auch eine schlechte Nachricht hat einen viel krasseren Impact so auf unsere innere Einstellung, glaube ich, als die guten Sachen. Oder wir vergessen oft die vielen guten Sachen, die wir vielleicht schon gemacht haben, oder die guten Tage, wo wir richtig gut gejoggt sind. Und erinnern uns aber eher an den Tag, wo wir so einen richtig schlechten Tag hatten und irgendwie es nur bis um die nächste Ecke geschafft haben dann.
Auf jeden Fall. Schöne Überleitung zu einem Thema, was ich auch in meinem Buch anspreche. Denn das ist so ein Ding, was mir auch gar nicht so bewusst war und was mir eigentlich auch so wichtig ist, dass wir Dinge erst ändern können, wenn wir sie wissen. Das klingt total banal, aber diese sehr negative Weltsicht, von der du da gerade gesprochen hast, also dass das Negative halt eine viel viel, viel größere Prominenz hat in unserer Wahrnehmung als das Positive. Wenn ich das nicht weiß, dann kann ich das auch nicht verändern. Und das ist tatsächlich so. Also es gibt etwas, das nennt sich Negativitätsdominanz. Auch das spreche ich in meinem Buch an, und das habe ich nicht selbst erforscht, wie all die anderen Dinge in meinem Buch auch, sondern das haben andere Menschen erforscht und beschrieben. Aber ich setze es vielleicht ein bisschen in ja, einen neuen Zusammenhang, wenn es ums Thema Welt verbessern geht und ums ja, Weitermachen im Angesicht von komplexen Aufgaben. Und da geht es eben ja genau darum, dass das Negative in unserer Wahrnehmung, in unserer Erinnerung viel mehr Bedeutung kriegt als das Positive. Und da spielen natürlich negative Nachrichten total rein und verstärken diesen Effekt quasi nur und sind gleichzeitig aber auch selber ein Symptom dieses Effekts. Also auch MedienmacherInnen sind ja auch Menschen, die diesem Instinkt genauso erliegen wie wir alle anderen auch, die diese Medien dann wiederum konsumieren. Und deswegen ist es so ein Teufelskreislauf. Also wir achten eh sehr auf das Negative, kriegen dann jeden Tag schlechte Nachrichten gefüttert. Und das führt dazu, dass viele von uns das Gefühl haben, es wäre eigentlich, das sei sehr viel schlechter um die Welt bestellt, als es das vielleicht eigentlich ist. Das heißt wieder nicht, dass alles irgendwie super ist, aber es ist auch nicht alles furchtbar. Und das versperrt uns eben sehr den Blick auch auf die positiven Dinge, die passieren. Und das ist vielleicht ja noch ein Punkt, den man auf die Liste setzen könnte. Was motiviert einen denn weiterzumachen? Was motiviert einen irgendwie anzufangen? Also das habe ich auch sehr gemerkt, und auch darum geht es unter anderem in dem Buch, dass Nachrichten da eben wirklich eine ganz extreme Rolle spielen. Und ich tatsächlich noch nie so wirklich konsumiert habe und jetzt bewusst noch weniger konsumiere, die ganz normalen, sage ich mal, Nachrichten, und mich ganz bewusst auf konstruktiven Journalismus und konstruktive News konzentriere. Und das heißt da auch nicht, dass es dann nicht um Probleme geht, aber da geht es eben auch dann sehr viel um Lösungen und um was wird denn schon getan, und wo setzen sich Menschen ein in sozialen Bereichen, in der Medizin, in der Forschung, in der Wissenschaft, in Kultur oder auch im ökologischen Bereich und was Naturschutz angeht und Umwelt. Was ja geht da eben auch alles bergauf, und sich das eben immer wieder vor Augen zu führen. Und ich habe das Gefühl, selbst wenn man keine Nachrichten, also die, sage ich mal, Standardberichterstattung guckt, bewusst oder konsumiert, kriegt man das trotzdem mit. Also Leute reden drüber, und also man kommt gar nicht umhin, das mitzubekommen. Das ist wahrscheinlich auch so eine Kunst, und das muss wahrscheinlich auch irgendwie so jeder für sich rausfinden, was da so ein gutes Mittelmaß ist. Aber ich habe für mich gemerkt, dass mir das sehr hilft, mich auch nicht von diesen kurzfristigen negativen Nachrichten beeinflussen zu lassen. Also das ist halt auch so eine Sache bei Nachrichten, da geht es immer um so Momentaufnahmen und Sachen, die jetzt gerade akut passieren. Und damit will ich gar nicht sagen, dass das nicht wichtig wäre. Also ne, wenn jetzt irgendwo ein Unglück passiert, eine Naturkatastrophe zum Beispiel, oder es ist, weiß ich nicht, ein Hurricane irgendwo, und man kann dann da vielleicht auch Leuten helfen. Also ne, man kann dann vielleicht an Hilfsorganisationen spenden. Also man kann selber irgendwie dazu beitragen, dass es den Menschen auch wieder besser geht. Dann ist es gut, dass wir das erfahren und dass diese Nachricht verbreitet wird, um quasi dann wieder zur Lösung des Problems beizutragen. Aber wenn wir immer nur mit irgendwelchen schlechten tagesaktuellen News vollgestopft werden, dann haben wir das Gefühl, alles wird eigentlich immer schlechter. Dabei sehen wir gar nicht die langfristigen Prozesse, die sich vielleicht über Monate, Jahre oder auch Jahrzehnte erstrecken, und die positiv verlaufen. Also es wird dann ja berichtet über vielleicht Hungersnöte oder über Kriege, und das ist auch alles nicht verkehrt. Im Gegenteil, es ist auch richtig, dass wir das auch sehen, aber dass wir eben nicht nur das sehen, sondern dass wir auch sehen, dass heute so wenig Krieg wie noch nie auf der Welt herrscht. Dass wir vor ein paar Jahrhunderten in viel kriegerischeren Zeiten gelebt haben, und dass es uns heute eigentlich als Menschheit wahnsinnig gut geht. Und natürlich, wir beide sprechen hier auch aus einer sehr, sehr privilegierten Situation heraus. Und es gibt Menschen auf der Welt und viele Menschen, die sagen würden, ihr habt es nicht mehr alle, uns geht's vielleicht nicht so gut. Und auch die müssen gehört werden und auch beachtet werden. Aber wenn man einmal wenn man diesen Schritt zurück geht, und wir sind in der privilegierten Situation, dass wir das tun können, dass wir darüber Bücher lesen können, und da gibt es viele Bücher drüber und Studien und Erkenntnisse, und betrachten so die großen Entwicklungen, wie Lebenserwartung, wie das Thema Armut, wie das Thema Bildung. Und da geht es von weit weg betrachtet und über die ganze Menschheit und den ganzen Globus betrachtet, bergauf. Also im Sinne von, es wird alles besser. Und das heißt nicht, dass alles immer nur besser wird, aber dass diese Trends quasi nach oben gehen. Und das kann auch heißen, dass es immer mal wieder einen Punkt gibt, wo es nach unten fällt. Aber diese großen Entwicklungen, und die ja eigentlich, sage ich mal, wichtigen Entwicklungen, die man eben nicht in den Nachrichten hört. Also da kommt dann nicht, Achtung, Menschen leben länger als je zuvor. Das ist halt dann keine, das ist nichts, was es in die Nachrichten schafft. Oder so und so viele Menschen sind der extremen Armut entkommen. Das sind keine Fakten, die es in die Nachrichten schaffen. Und das sind eigentlich die Fakten, die wir genauso und die wir auch hören und wissen und kennen sollten und auf die man sich auch konzentrieren sollte. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, seinen Nachrichtenkonsum zum einen bewusster zu gestalten und zum anderen auch eben nicht nur negativ. Und damit meine ich gar nicht, dass man stattdessen jetzt nur noch positive Sachen konsumiert und in so einer heile Weltblase lebt, sondern dass man eben nicht nur das, was Tagesschau und Co. einem vorsetzen, sich anschaut, sondern auch zum Beispiel auf die Seite der neuen Norm guckt oder von Good News oder vom Enorm-Magazin. Also es gibt so viele Quellen für Journalismus und für News, die diverser sind und die eben nicht nur das Negative berichten und nicht nur so den Standard, den man immer vorgekaut kriegt, sondern es gibt ganz, ganz viele verschiedene Quellen für Wissen heutzutage. Und ich habe irgendwie lange gedacht, man müsse, um so, weiß ich nicht, um so gebildet und so up to date zu bleiben, müsse man halt immer Nachrichten gucken und konnte damit aber nie viel anfangen. Also weil ich mir immer dachte, so was hilft, also das hilft mir jetzt nicht weiter, irgendwie mein Leben besser zu führen. Das hilft mir auch nicht weiter, andere Menschen irgendwie zu bereichern oder dass ich motivierter bin. Im Gegenteil, ich gucke Nachrichten und bin danach demotiviert und denke, ja, herzlichen Glückwunsch, da läuft wieder alles schief irgendwie in der Politik oder wo auch immer. Und mich motiviert es mehr, Gutes zu tun, wenn ich mich davon inspirieren lasse, was andere Menschen auch schon Gutes tun. Also das ist, finde ich, so das Spannende daran. Und so meine Haupterkenntnis aus diesem ganzen Thema mit dem Umgang mit Nachrichten, dass wenn man sich ja positive Nachrichten auch gibt, also die konsumiert, dass man dann auch ein positiveres Weltbild entwickelt und auch das Gefühl hat, hey, da passiert ja Gutes, ich kann ja was bewirken und dass man dementsprechend auch viel, viel ja, wirksamer ist, indem man viel mehr macht, indem man viel eher dazu angeregt ist zu handeln und ja, dass man, wenn man eben immer nur das Gefühl hat, es läuft alles den Bach runter und es bringt alles eh nichts und alles sind gegeneinander und dann macht man vielleicht auch viel weniger. Also ich glaube, dass das deswegen wirklich nicht nur für einen selber und dass man sich besser fühlt, sondern für das Gemeinwohl gut sein kann, ja, diverser Nachrichten zu konsumieren und sein Wissen nicht nur aus diesen negativen tagesaktuellen Quellen zu ziehen.
Ja, also ich stimme dir da auf jeden Fall zu 100% auch zu, dass es zum einen nicht hilft, wenn man nur positive Nachrichten hat, sondern wir brauchen auch die negativen Nachrichten, um zu sehen, wo die Baustellen sind, ne? Und es hilft ja auch, oder es sind letztendlich auch Warnungen, die uns ein bisschen den Weg auch weisen, wenn es wieder heißt, okay, wir haben schon wieder einen Rekordsommer gehabt oder so, die auch auf der einen Seite irgendwie motivieren können, von wegen, okay, so langsam müssen wir aber anfangen oder müssen wir vielleicht einen Gang hochschalten sogar noch. Und klar, können auf der anderen Seite aber auch demotivieren, weil man sich so denkt, okay, ich habe da schon so viel gemacht irgendwie jetzt in Jahre und es wird aber irgendwie nur schlimmer. Und auf der anderen Seite, zum Beispiel, du hast gerade schon ein paar Beispiele genannt, so Good News habe ich mich auch für den Newsletter eingetragen und das sind einfach so viele gute Nachrichten, die da immer irgendwie reinkommen, wo ich mir denke, wow, warum kriegt man das sonst nicht so mit? Also wieso spricht da keiner drüber? Und das motiviert irgendwie auch sehr zu sehen, okay, es geht ja auch auf der anderen Seite wirklich irgendwie voran. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch ich sag mal, negativen Nachrichten, beziehungsweise die anderen Nachrichten, um zu sehen, wo letztendlich so die Baustellen auch dann sind, an denen wir irgendwie auch arbeiten müssen. Genau. Und leider sind das natürlich auch Krisen, die nicht kurzfristig zu lösen sind, ne? Also es sind tatsächlich einfach auch Krisen, das ist ein langfristiger Prozess und die Tagesschau oder sowas zum Beispiel auch eher von Sachen berichtet, die so mal heute passiert sind, ist es nicht so, dass die Klimakrise auf einmal heute gelöst ist. Auf jeden Fall. Ja, ich würde einmal vielleicht jetzt den Schwenk rüber machen zu deinem Buch auch und so ein bisschen nochmal drüber reden, wieso du überhaupt angefangen hast, jetzt ein Buch zu schreiben. Also was war das Warum dahinter? Du schreibst schon einen Blog. Und warum hast du jetzt noch dich dazu entschieden, ja, ein Buch zu schreiben?
Das war eigentlich eine ganz, ja, auch ein Prozess, der dahinter steckt, dieses Thema Prozesse und ja, die Bedeutung von Prozessen ist auch so ein Ding, was ich super spannend finde und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, weil ich, also das Ganze fing quasi an damit, dass ich eben selber in dieser Lage war, von der wir eben auch schon mal gesprochen haben und ich hatte das Gefühl, alles, was ich tue, bringt irgendwie gar nichts. Und wir reden jetzt die ganze Zeit schon so theoretisch darüber, ja, alles, was man tut. Also ich habe jetzt nicht irgendwelche weltbewegenden Dinge gemacht, aber ich habe vor, oh Gott, jetzt schon über 10 Jahren, glaube ich, mich irgendwann entschieden, auf vegetarische Ernährung umzusteigen, weil ich irgendwann mal so ein misslungenes Schlachtvideo, also kein misslungenes Schlachtvideo, sondern das Video einer misslungenen Schlachtung gesehen habe. Und auch, ja, gelernt habe, dass das nicht nur Einzelfälle sind, sondern dass in der Menge, in der wir eben Fleisch konsumieren, so ein Schlachtprozess eben nicht achtsam und ich sag mal tiergerecht oder mit möglichst wenig Leid verbunden sein kann, sondern dass es eben Arbeit wie am Fließband ist und da werden die Gefühle der Tiere nicht beachtet. Das war so mit der erste Schritt, glaube ich, tatsächlich in diese Richtung, dass ich mich überhaupt für das Thema, das große Themenfeld Nachhaltigkeit angefangen habe zu interessieren und habe seitdem immer mal wieder so peu à peu, also auch gar nicht bewusst, sondern das kommt dann natürlich so mit der Zeit, wenn man sich damit beschäftigt, eben in immer mehr Bereichen meines Lebens Dinge umgestellt und geändert und mittlerweile mein Konsum insgesamt so ganz extrem eingeschränkt, also ich glaube, am meisten konsumiere ich irgendwie Videos und Musik und Netflix und YouTube und Co. Und Dinge über das Internet. Und auch da gibt es mittlerweile also eine ganze Welle, die aufkommt, dass das natürlich auch nicht ohne Fußabdruck funktioniert, sondern dass das natürlich auch Energie frisst und dass da auch Serverfarmen stehen, die gekühlt werden müssen und dann durch Energieerzeugung, wie sie eben läuft und noch nicht 100% erneuerbar ist auf der Welt, auch wieder CO2 Fußabdruck hinterlässt. Also ne, egal, wo man anfängt, gibt es auch irgendwie was Negatives, aber eben auch was Positives, was man machen kann. Aber ich kaufe mir im Endeffekt kaum neue Kleidung, wenn dann so nachhaltig, also sowohl sozial als auch ökologisch fair produziert, wie es geht. Versuche generell auch wenig, also eigentlich in allen Bereichen so meines alltäglichen Lebens das mitzudenken. Also ich schmeiße nicht einfach irgendwelche Sachen weg. Meine Klamotten trage ich irgendwie so gefühlt, bis sie mir vom Leib fallen. Also so dieses, so ein bisschen Genügsamkeit würde ich das vielleicht auch nennen. Das ist vielleicht auch so ein anderes Wort für Nachhaltigkeit einfach. Also dieses Gucken, so was brauche ich denn eigentlich und was will ich denn eigentlich und was hat das denn für Auswirkungen auf die Menschen und die Welt um mich rum? Also so dieses, was man halt so im Alltag machen kann. Und das ja mögen irgendwie ganz viele kleine Dinge sein, die ich da tue. Aber mittlerweile glaube ich, dass ich damit auch einen Effekt habe. Und ich glaube, es ist auch so ein Schneeballeffekt, dass man hat, man lebt das auch irgendwie seinen Freunden und Bekannten vor und das breitet sich so ein bisschen aus. Und damit kann man, glaube ich, mehr bewirken, als man manchmal denkt. Also das vielleicht so ein bisschen als Background, was ich denn überhaupt meine, wenn ich sage, ich rede von Welt verbessern. Und ich rede halt mit anderen Leuten drüber. Also ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig. Also unter anderem jetzt dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe stecke quasi auch meine Arbeit in gemeinnützige Sachen. Also arbeite zum Beispiel für Roverde, eine Tropenwaldstiftung in Bonn. Das sind so, also ich versuche mit allem, mit Sicherheit nicht mit allem, aber mit vielem, was ich tue, irgendwie einen guten Einfluss zu haben, was Mensch und Umwelt gut tut. Und da war ich irgendwann an einem Punkt, weil ich mich eben natürlich, wie wir gerade schon festgestellt haben, man muss auch irgendwie wissen, wo sind denn die Probleme, damit man wissen, was man besser machen kann. Da habe ich mich sehr viel mit eben Problemen beschäftigt. Also gerade im Studium war das eben auch, da war ich so in der Hälfte der Zeit, glaube ich. Und da haben wir natürlich auch jedes Semester dann Projekte gehabt und uns mit irgendeinem neuen Problemthema auseinandergesetzt. Sei das die Frage, wie kann ich denn überhaupt das Thema Nachhaltigkeit jetzt irgendwie den Menschen näher bringen? Oder es gab ein Projekt, auf das ich auch im Buch eingehe, wo es um die Umgestaltung von einem Spielplatz ging, also so ein Nachbarschaftsding. Und überall sind eben so Probleme aufgepoppt. Und ich hatte irgendwann wirklich so einen Punkt, wo ich wirklich richtig deprimiert war und hatte da so ein paar Schlüsselerlebnisse oder Sachen, an die ich mich jetzt einfach noch erinnere, dass ich irgendwann nach Hause kam und sag ich mal, eigentlich jetzt frei gehabt hatte, war so Mitte 20, also ne, da hat man erst mal so eine Blüte seiner mittleren Jugend oder wie auch immer man das bezeichnet und könnte irgendwie ganz viele tolle Sachen machen. Und ich stand dann so in meinem Zimmer und dachte so, was darf ich denn jetzt noch machen? Also darf ich mich jetzt einfach hinsetzen und ein Buch lesen oder ist das dann vergeudete Zeit? Weil ich könnte ja jetzt noch viel mehr tun, um was Gutes für die Welt zu tun, für meine Mitmenschen, für meine Umwelt. Darf ich jetzt überhaupt noch einfach so auch mein Leben vor mich hinleben und irgendwie einfach so Zeit für mich genießen und mal nichts tun oder mal was tun, was einfach nur mir Spaß macht? Und wusste das irgendwie nicht mehr. Also ich wusste nicht mehr, darf ich das jetzt, ist das jetzt okay oder nicht? Und ich hatte das Gefühl, dass es nicht okay ist, weil ich gesehen habe, wie viel zu tun ist. Und das hat mich sehr, sehr unglücklich gemacht. Also ich war wirklich an einem Punkt irgendwann, wo ich keinen Spaß mehr an nichts hatte. Also ich hatte wirklich so ein paar, weiß ich nicht, Wochen, Monate, wo ich an nichts mehr Freude hatte. Also eben auch nicht daran, noch Dinge besser zu machen. Also auch nicht an meinen Projekten in der Uni, wo ich dann irgendwie was Nachhaltiges gemacht habe. Und ich dachte mir irgendwann so, das kann es irgendwie nicht sein. Und das hat mich natürlich auch nicht motiviert, sonderlich weiterzumachen. Also weil es mir einfach nur noch schlecht ging, beziehungsweise ich an nichts mehr Spaß hatte. Und ja, habe ich diese Erkenntnis gehabt irgendwann, dass es vielleicht auch so ein bisschen aus Trotz heraus dann, so ja, dann, wenn die Welt vor die Hunde geht, dann versuche ich es halt bis zuletzt was dran zu ändern. So, also dann, ich hatte mal ein Gespräch mit meinem Vater darüber, wo ich glaube ich in dieser Phase war und wo er dann so meinte, so ein bisschen, ja, aber also bringt das denn jetzt was, wenn wir da jetzt was tun, so, also, ne, nach dem Motto, haben wir da irgendwie eine Auswirkung? Und ich meinte so, ja, und selbst wenn nicht, dann weiß ich am Ende so, ich war auf der richtigen Seite, so, ich habe irgendwie alles getan, was ging, so. Und aus diesem Trotz heraus hat sich dann irgendwie so diese Erkenntnis entwickelt, dass es ja auch noch schöne Dinge gibt. Also, dass alles, was irgendwie schlecht ist, auch immer noch eine gute Seite hat und dass alles, was gut ist, auch eine schlechte Seite haben kann. Also eben wieder diese Beidseitigkeit, da sind wir wieder auch beim Titel des Buchs. Und dass es nicht um entweder oder geht, sondern um eine Balance und so ein ständiges Auswiegen von diesen beiden Seiten. Und nicht nur das, sondern dass es auch um eine Balance geht, wie gehe ich denn selber damit um? Also, ne, weil ich eben an mir gemerkt habe, man ist ja auch immer noch ein Individuum und man ist ja immer noch irgendwie ein Mensch, der Gefühle hat und der eigene Bedürfnisse hat. Und vielleicht ist Nachhaltigkeit nicht das oberste Bedürfnis, was da steht. Und man sollte sich auch nicht ganz aus dieser Gleichung rauskürzen, denn wenn es einem selber nicht mehr gut geht, und deswegen finde ich es auch, also auch psychisches Wohlergehen ein total wichtiger Bereich, was Nachhaltigkeit angeht. Weil wenn wir eine Gesellschaft voller Menschen haben, denen es nicht gut geht, dann können die auch nichts dafür tun, dass es ihren Mitmenschen gut geht und ihrer Umwelt gut geht. Weil, also aus welcher Energie heraus soll man das irgendwie ziehen? Und da gibt es mit Sicherheit Leute, die da mehr geben können und die irgendwie mehr Energie für sich brauchen. Und aber das ist eben wichtig, da so sich einzupendeln und das für sich rauszufinden. Und diese ganze Kette von Gedanken hatte ich dann irgendwie und dachte, das ist doch total die wichtige Erkenntnis. Und was ist denn, wenn es anderen Leuten auch noch so geht und dann die ganzen eigentlich motivierten WeltverbesserInnen dann nicht mehr die Welt verbessern, weil sie total deprimiert sind? Und das wollte ich den Leuten irgendwie ja, mitgeben und irgendwie teilen. Und dann, weil das eben dann auch langsam aufs Ende des Studiums hinzuging, dachte ich mir, das ist doch ein super Punkt für mein Diplom, eine super Projektidee und das ist es dann am Ende auch geworden. Und dann war halt die Frage, okay, jetzt habe ich so diesen Gedanken von dieser Beidseitigkeit irgendwie, so die Welt ist irgendwie schlecht und irgendwie aber auch gut und was machst du jetzt da draus? Und dann habe ich erstmal ein komplettes Semester damit zugebracht, irgendwie Ansätze auszuprobieren. Und da sind wir auch wieder beim Thema Prozess und Rückschritte, weil ich das Gefühl hatte, ich komme vorne und hinten nicht weiter. Also ich habe dann zwischendurch gedacht, ich habe mich mit dem Thema Lentikularbilder beschäftigt. Also das sind diese Wackelbilder. Also wenn man die hin und her dreht, dann sieht man ein anderes Bild. Da dachte ich, vielleicht kann man damit irgendwie was machen. Und dann dachte ich, vielleicht wird es so eine Ausstellung, wo man das irgendwie erfährt, so verschiedene Fakten, also positive Fakten, aber gegenübergestellt mit negativen Fakten und habe in der Zeit auch angefangen, Bücher zu lesen, die dann auch eingeflossen sind in das, was jetzt am Ende mein Buch geworden ist, und mich mit oder bin bekannt gemacht worden von einem meiner Betreuungsdozenten, eben mit ja, diesem Buch Factfulness, also wo es um 10 Gründe geht, warum die Welt eben nicht so sehr den Bach untergeht, wie wir das vielleicht denken. Habe mich mit dem Thema rationaler Optimismus beschäftigt. Also so, was, ne, geht die Welt denn jetzt wirklich den Bach runter oder nicht? Oder wie ist denn so die Faktenlage eigentlich? Und haben wir Grund zum Optimismus oder nicht? Und habe da angefangen zu lesen und dann dachte ich irgendwann, vielleicht wird es so ein kleines Motivationsvideo für Leute, die was verbessern wollen. Und das war mir aber alles immer zu oberflächlich. Also ich hätte das natürlich für so kurze Formate runterbrechen müssen, extrem. Und je mehr ich las, desto mehr hatte ich eigentlich zu erzählen. Also desto mehr dachte ich eigentlich so, da gibt es ja total viele Infos zu, wo ich dann auch meine eigenen Gedanken zu hatte und wo ich dachte, so, das kann man doch nicht alles einfach jetzt runterkürzen. Und dann hatte ich irgendwann, wo dann eigentlich schon klar war, ich schaffe es dieses Semester nicht mehr mit dem Diplom, weil das Semester war fast vorbei und ich hatte eine angefangene Theorie, wenn man es positiv ausdrücken will. Eine Besprechungsrunde und habe nochmal so alles, was ich bisher so hatte, nochmal so rausgehauen. Und dann meinte mein anderer Betreuungsdozent so, ja, warum schreibst du denn nicht ein Buch? Und dann war so ein kurzer Moment Stille und ich dachte so, ja, warum schreibe ich denn nicht ein Buch? Und da hatten wir es dann. Und dann hatte ich meinen Plan fürs nächste Semester und wusste, ich schreibe ein Buch. Und das Lustige daran ist eigentlich, dass ich das ursprünglich schon mal vorhatte, also als ich mich vor noch länger her schon mal mit der Frage beschäftigt habe, was will ich denn eigentlich im Diplom machen, dachte ich, oh cool, ich will ein Buch machen, ich wusste aber nicht wozu. Und dann hatte ich da auf einmal mein Thema und hatte die Idee des Buchs aber schon längst verworfen und so kam jetzt irgendwie wieder alles zusammen. Also manchmal ja, ist die Zeit für solche Ideen dann irgendwie noch nicht reif. Ja, und dann hatte ich im Endeffekt dann den Plan, also ich schreibe dann ein Buch, habe also dann erstmal
Jetzt wird's ja,
gedacht,
jetzt wird's ja, jetzt wird's ja spannend, weil jetzt hast du dann irgendwann die Entscheidung getroffen. Aber jetzt ist die Frage, wie hast du dann angefangen? Was waren dann tatsächlich deine ersten Schritte? Hast du Word aufgemacht und hast einfach mal losgeschrieben? Oder also wie ging es dann los? Also wo hast du dann tatsächlich angefangen, was an dem Buch zu machen?
also da ist ja, da muss man vielleicht auch nochmal das heißt vorweg sagen, aber dass es da glaube ich auch total unterschiedliche Ansätze gibt. Also meins ist ja jetzt ein Sachbuch. Also ich beschreibe natürlich auch eigene Erfahrungen und es ist also es ist populärwissenschaftlich geschrieben. Aber es ist jetzt kein Roman, es ist ja keine fiktive Geschichte. Ich glaube, da geht man vielleicht nochmal ganz anders ran. Man hat nochmal irgendwie einen anderen Prozess. Und mir ging es aber erstmal darum, noch viel mehr Wissen anzusammeln. Also ich wollte erstmal noch mehr über dieses Phänomen der Negativitätsdominanz wissen. Ich wollte noch mehr Fakten sammeln, so wie ist es denn eigentlich um die Welt bestellt. Und ich wollte noch mehr verstehen, was uns vielleicht hemmt, wenn wir mit so komplexen Themen zu tun haben und was uns aber auch motivieren kann. Und da gibt es eben ganz viele Phänomene, von denen ich wahrscheinlich auch nur einen Bruchteil mir vorgenommen habe, die ich auch in meinem Buch dann durchexerziere und verknüpfe. Aber da habe ich erstmal ganz viel gelesen und zusammengeschrieben und gedacht. Und in meinem Studium ging es ja auch nicht in Anführungszeichen, also eigentlich sollte der Fokus in meinem Studium ja gar nicht auf dem Schreiben liegen, sondern eigentlich auf dem Gestalten, obwohl ich das auch gerne dann beides als eins betrachte. Also im Endeffekt gestalte ich ja mit dem, was ich schreibe, auch das Denken und Handeln dann wieder von Menschen. Also das gehört für mich schon zusammen. Aber es ging eben auch um die äußere Form. Aber ich dachte mir, die kann ich ja gar nicht finden. Also wie soll das Buch aussehen, wenn ich vorher nicht weiß, was drin steht? Und deswegen habe ich erstmal ganz viel recherchiert und gelesen und Notizen gemacht. Also ich habe das alles wirklich so total zusammengepuzzelt. Und zwischendurch war es sehr chaotisch und wurde dann am Ende aber glatter. Und dann musste ich auch irgendwann in diesem Prozess des Diplomprojekts irgendwann einen Cut machen und irgendwann sagen, okay, an der Stelle mache ich jetzt für den Moment irgendwie Stopp und konzentriere mich darauf, wie ich das Ganze gestalte. Da können wir auch noch gleich gerne drauf eingehen ein bisschen. Ja, dann war quasi das Ganze zum Zeitpunkt meines Diploms, sage ich mal, fertig. Also der Text war sozusagen die Diplomtheorie und dann habe ich das Ganze noch in Buchform gestaltet. Und dann ist ja einige Zeit so ein bisschen ins Land gezogen. Ich war dann fertig mit dem Studium und wollte das Ganze aber natürlich auch in die Welt bringen und wusste aber auch, ich will das nochmal überarbeiten. Und dann war aber natürlich auch gleichzeitig die Frage, wie geht es nach dem Studium weiter? Das heißt, ich konnte mich da auch nicht Vollzeit drauf konzentrieren, sondern dann war auch die Frage, ja, wie arbeite ich jetzt weiter? Werde ich selbstständig? Mache ich doch Nebenjobs? Auch das war ein spannender Prozess. Und Ich hatte aber dann Kontakte mit Verlagen aufgenommen, also auch vermittelt durch Bekannte und auch durch die Ecosign. Bin da so ein bisschen dran geblieben, einfach so immer mal wieder. Habe dann zwischendurch so Mails geschrieben und dann hatte ich irgendwann einen Verlag, der dann interessiert war. Und manche Gespräche sind auch ins Nichts verlaufen. Also ich habe mich bei einem Verlag habe ich mich vorgestellt und das war ein super spannendes und tolles Gespräch, aber da hat es im Endeffekt einfach dann doch nicht so gepasst, inhaltlich für die. Und auch das hat mich trotzdem weitergebracht, weil ich da nochmal super Feedback bekommen habe. Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Motivator an diejenigen, die jetzt hier vielleicht zuhören und auch immer schon mal ein Buch veröffentlichen wollten. Also so versucht es einfach. Also ich habe einfach ne, angefangen und geguckt, okay, wo ist dann vielleicht ein Verlag, der es verlegen möchte? Und da hatte ich noch gar nichts gehört von diesem Prinzip. Also man kann ja auch einfach ein Buch selber verlegen. Also ich kenne jetzt auch schon ein paar Leute, die das im Selbstverlag gemacht haben. Darüber hatte ich mir zu dem Zeitpunkt gar keine Gedanken gemacht. Das ist auch eine Option. Wo man dann natürlich auch die Gelder für aufbringen muss. Und ich hatte dann auf jeden Fall einen Verlag, der dann Interesse bekundet hat. Und dann hat sich das aber über einige Monate noch gezogen, dass sie dann irgendwie bei sich geguckt haben, okay, passt das? Dann muss ich so ein paar Schätzungen abgeben. Okay, wie umfangreich wird das Ganze? Wie soll das gedruckt werden? Also, ne, gibt es irgendwelche Besonderheiten? Oder wird das ein ganz normales Buch? Und sowas wurde dann alles diskutiert und geklärt. Und dann, war es irgendwann soweit, nämlich Anfang diesen Jahres, dass ich dann einen Vertrag zugeschickt bekommen habe. Das heißt, es wurde das Ganze dann wirklich, ja, ziemlich offiziell. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie finanziere ich das Ganze? Weil wenn man halt nicht jetzt schon der mega berühmte Autor ist, dann sagt kein Verlag, geil, ich mach einfach hier einen Stapel Bücher für dich, sondern man muss sich dann auch selber finanziell einbringen. Und dafür habe ich einen Antrag gestellt bei der Andrea von Braun Stiftung. Die hatten auch damals schon meine Diplomarbeit gefördert. Also auch damals hatte ich mich dafür schon beworben um eine Förderung und die begleiten solche Projekte eben gerne von Anfang bis Ende. Und deswegen habe ich das quasi in so zwei Häppchen gemacht sozusagen. Also einmal für den Diplomprototypen und dann einmal für das Buch später. Weil ich ja auch damals noch gar nicht absehen konnte, was kommt da noch alles. Und jetzt hatte ich ja konkret diesen Vertrag und wusste, was es wird und konnte dann konkret auch einen Antrag stellen. Und auch da als Motivation an mögliche zukünftige AutorInnen, die zuhören, auch das einfach versuchen. Also ne, man hat nichts zu verlieren und lernt im Zweifel noch was draus, wenn man sich bei so einem Antrag, den man schreibt, auch echt viele Gedanken darüber macht, was man denn da eigentlich in die Welt bringen will. Und nebenbei noch einen Finanz- und Kostenplan und Zeitplan aufstellt. Also es ist auch ganz praktisch, was da so bei rumkommt. Und das hat dann auch funktioniert. Also ich muss sagen, dieser ganze Prozess des Verlagfindens und Finanzierens lief wirklich gut. Also ich habe da natürlich meinen Teil zu beigetragen und anscheinend einen ganz anständigen Antrag auch geschrieben. Aber da hatte ich, glaube ich, auch einfach viel Glück und bin an die richtigen Leute geraten. Und hatte ja auch einfach dann hoffentlich eine gute Idee und oder offensichtlich. Und dann wusste ich, okay, alles ist in trockenen Tüchern. Beziehungsweise habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon angefangen, an dem Buch zu arbeiten, aber das ist dann quasi der nächste Schritt, das Ding dann wirklich fertig zu machen. Also ich hatte dann ja ein, ich weiß nicht, halbfertiges Manuskript, also irgendwie so die ganze Theorie war schon da, aber es war halt noch so sehr wissenschaftlich geschrieben, weil das eben damals für meine Diplomtheorie war und mittlerweile hatte ich da halt auch schon noch ein Jahr mehr drüber nachgedacht. Das heißt, da hat sich einfach gedanklich nochmal viel getan. Ich wollte viel mehr eigene Erfahrungen einbringen und das Ganze so viel, ja, mehr leserlicher schreiben. Es sollte jetzt nicht einfach nur so eine wissenschaftliche Rezitation sein, sondern ein bisschen mehr von mir. Und eigene Erfahrungen und eigene Erkenntnisse mit einbringen. Und dann habe ich mir einige Zeit dann mehr oder weniger, so gut das eben so klappt, neben anderen Aufträgen oder Sachen, die man noch so hat dann im Leben, geblockt und dann wirklich so Kapitel für Kapitel mein Buch nochmal komplett auseinandergepuzzelt und wieder zusammengepuzzelt und Lücken gefüllt und Sachen umgeschrieben und Sachen neu geschrieben und auch das war jedes Mal wieder so ein gefühlter Urwald, wo ich dachte, jetzt fange ich hier mit dem Kapitel XY an und weiß überhaupt nicht, es passt nichts zusammen gerade, ich mache es gerade immer nur noch schlimmer und irgendwie fügt es sich nicht. Und am Ende hat es sich dann aber doch immer gefügt. Und irgendwann hatte ich dann von jedem Kapitel eine Version, wo ich dachte, okay, das passt jetzt. Und Hatte dann aus dem Freundeskreis sehr hilfreiche KorrektorInnen, die das Ganze dann auch immer nochmal gelesen haben. Das heißt, ich habe dann jedes Kapitel auch nochmal überarbeitet. Also es war so eine sehr iterative Aufgabe. Ich glaube, es gibt auch Leute, die schreiben wirklich so von A bis Z runter. Das kann ich überhaupt nicht. Also ich habe dann wirklich so grobe Entwürfe rausgehauen und erstmal so Lückentexte und mit Punkt, Punkt, Punkt dazwischen und dann das vielleicht hier noch und das muss noch hier mit rein und am Ende war es dann irgendwann fertig. Also es war ein leidvoller Prozess, der aber rückblickend auch irgendwie schön war. Also auch wieder so ein bisschen von beidem. Und ja, dann galt es noch, die Gestaltung des Ganzen zu machen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen was Besonderes bei dem Buch, weil ich eben Autorin und Gestalterin bin, was glaube ich auch nicht so gewöhnlich ist.
Ja, das war natürlich deine Hausdisziplin auch, ne? Dann das Gestalten.
Genau richtig. Ja, die Kunst war dann so ein bisschen das, wie es quasi damals im Diplom aussah, zu übertragen auf das Buch, wie es jetzt ist. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig in Podcast-Form zu vermitteln. Also wer da jetzt hellhörig wird und auch was sehen möchte, der könnte auf die Seite vom Kölner Designpreis gehen. Den durfte ich nämlich letztes Jahr für die Arbeit in Empfang nehmen. Und da sieht man, wie das Buch aussah zum Zeitpunkt des Diploms. Und im Endeffekt war meine Idee dahinter, dass man durch die Arbeit, also dass die Arbeit, wie sie gestaltet ist, eben einem auch helfen soll, den Inhalt noch mehr nachzuvollziehen. Das heißt, es ging um das Thema Komplexität und es ging auch um Frustration und um Umgang mit Frustration und irgendwie mit Komplexität besser umgehen und oder lernen, dass man damit umgehen kann. Das heißt, die Arbeit oder Ziel der Arbeit war es quasi, den Leser auch ein Stück weit, ja, ein Stück weit zu frustrieren und auch komplex zu sein oder Komplexität wiederzuspiegeln. Und deswegen war das Ganze ein Schuber mit verschiedenen Heften. Und diese Hefte waren aber nicht gebunden. Das heißt, die waren auf eine bestimmte Art zusammengefalzt, die ich mir mit viel Dummy-Bau ausgedacht habe. Und wenn man die durchgeblättert hat, dann konnte man manchmal mehrere Seiten zu einer Seite ausblättern oder es hat sich nochmal so eine Seite aufgefaltet oder man dachte, man wäre am Ende und eigentlich ging es aber noch weiter. Und man konnte quasi jedes dieser Hefte zu so einem großen, irgendwas zwischen A1 und A0, großen Bogen ausfalten, sodass man quasi das Buch, die Seiten teilweise auf dem Kopf stehen hatte und falsche Seiten nebeneinander, und trotzdem aber irgendwie so das große Ganze gesehen hat. Und auf diesen Seiten kamen dann auch nochmal, Seiten zum Vorschein, die vorher eben verborgen geblieben sind. Und da waren nochmal so Schlüsselerkenntnisse zu lesen. Und der Hintergedanke, dabei war eben dieses gleichzeitig das große Ganze sehen und aber eben auch das Detail und so den nächsten Schritt. Also so, ne, gleichzeitig den Dschungel sehen, durch den man durch muss, sich davon aber nicht überwältigen lassen und erstmal reingehen, erstmal den ersten Schritt machen. Und
Und das hast du jetzt in dem Buch ja auch so ein bisschen nochmal mit einfließen lassen, weil ich glaube, da gibt es auch zwischendurch, also erstmal, wenn man das Buch so einfach vor sich liegen hat, sieht man erstmal so einen Regenbogen auch. Das hat sicherlich auch irgendwie einen Sinn. Das habe ich noch nicht ganz verstanden, aber da kannst du vielleicht auch kurz noch was zu sagen. Und zwischendurch verstecken sich mal wieder Seiten, wo man denkt, ja, okay, da ist jetzt irgendwie was abgeschnitten, aber wenn man ein bisschen weiter blättert, dann kommt man irgendwann zu einer Seite und das ist dann quasi die zweite Hälfte davon. Und wenn man da so ein bisschen hin und her blättert, ergibt das dann auch wieder ein ganzes Bild. Das
Genau
erlebt sich
richtig.
wahrscheinlich noch, kommt wahrscheinlich aus da aus diesem Faltpapier und der Frage, wie man das dann als Buch jetzt irgendwie auch tatsächlich umsetzen kann.
Genau, also das war dann quasi die Herausforderung, das eine dann in ja, jetzt die Form eines normalen, gewöhnlichen Taschenbuchs zu übertragen. Und genau, deswegen habe ich halt überlegt, wie mache ich's? Und das ist natürlich, ne, eine Irritation. Also wie du schon sagst, man blättert durchs Buch und sieht dann so eine große farbige Seite, wo so ein halber Spruch drauf ist, den man nicht ganz lesen kann und denkt vielleicht im ersten Moment, hör, ist da jetzt irgendwie ein Fehler passiert. Und wenn man dann eben weiterblättert, sieht man die andere Hälfte. Und wenn man das Ganze dann auch ein Stück von sich weghält und die Seiten in der Mitte hochhält, dann kann man halt den ganzen Spruch lesen. Also ob man jetzt hin und her blättert oder ob man das Ganze mit ein bisschen Abstand betrachtet. Aber da hat man eben auch wieder diesen Effekt, dieses, okay, auch zwischendurch mal einen Schritt zurücktreten, das große Ganze betrachten und dann wieder irgendwie nah ran. Und dass es eben auch immer mehrere Seiten gibt an einem Sachverhalt und an einer Situation. Das ist so der Gedanke dahinter, genau. Und was den Regenbogen angeht, von dem du gerade schon erzählt hast, die Idee dahinter ist, also es ist natürlich ein schöner Blickfang, aber so simpel ist es dann nicht. Sondern das Buch von außen ist eben schwarz-weiß. Also da greift es halt so ein bisschen diesen Gedanken an, den viele von uns vielleicht haben oder einige oder den ich auch hatte, dass die Welt halt irgendwie ja schwarz und weiß ist, und dass es gut und böse und falsch und richtig gibt. Und dann sieht man aber eben, wenn man dann das Buch aufschlägt, beziehungsweise es durchblättert, dass es eben viel, viel mehr Perspektiven gibt und ganz viele verschiedene Farben zwischen Schwarz und Weiß und dass die Welt eben nicht nur diese beiden Perspektiven irgendwie aufbietet. Und ich habe ganz vorne drin, ich habe mich gegen eine Widmung entschieden und habe stattdessen vorne so einen kleinen Spruch reingeschrieben und der erklärt das vielleicht auch nochmal so ein bisschen. Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß, sie ist auch alles, was dazwischen liegt und eigentlich immer Verschiedenes zur gleichen Zeit. Und das ist so ein kleines, wie so ein kleines Mantra, was mir auch manchmal irgendwie hilft, mich daran zu erinnern, dass es nicht immer nur zwei Perspektiven gibt, sondern ganz, ganz viele verschiedene.
Ja, magst du abschließend noch mal kurz sagen, wo man das Buch vielleicht auch bestellen kann, wenn jetzt der ein oder andere Hörer gesagt hat, das würde mich mal interessieren. Wo könnte man das dann, also gibt es im normalen Buchhandlung, kann man da einfach hingehen und sagen, ich hätte gern das Buch von Fabian Schovenberg? Oder wo würdest du empfehlen, das Buch zu bestellen oder sich das zu holen, wenn man Interesse hat?
Muss ich jetzt aufpassen, was ich sage, weil man kann es tatsächlich auch direkt über mich bestellen. Also das ist so ein Angebot, was ich einfach mir quasi selbst überlegt habe, weil ich das, ja natürlich ist es halt ein Herzensprojekt von mir und ich freue mich da auch persönlich, das Ganze so ein bisschen zu begleiten. Und wenn jemand zum Beispiel ein signiertes Exemplar haben möchte, kann er das gerne über eine Mail an kontakt@fabianschovenberg.de bestellen. Ich würde mich natürlich über viele Bestellungen freuen, hoffe aber, dass mein Mail-Eingang jetzt nicht explodiert. aber ansonsten, wie du schon sagst, man kann es ganz normal im Internet bestellen. Wenn schon über Amazon, dann vielleicht wenigstens über Amazon Smile. Da kann man nämlich dann noch für eine gemeinnützige Organisation spenden mit jeder Bestellung. Was aber sogar noch besser ist, ist, wenn man es einfach über die Verlagswebsite bestellt. Das wäre dann www.westarp.de. Oder auch einfach bei der Bücherei nebenan, da kann man das Buch auch einfach bestellen lassen. Also alle Büchereien können das in ihrer Suche ganz normal finden. Genau, also in allen, weiß ich nicht, kleineren Online-Shops oder eben auch einfach in den Buchhandlungen in der Nähe, die auf jeden Fall Unterstützung gebrauchen können, wäre das, glaube ich, so der beste Weg, das Buch zu bestellen.
Wird auch alles nochmal verlinkt in den Shownotes für die, die vielleicht gerade keinen Stift und Zettel dabei hatten. Das war ein sehr spannendes Gespräch, finde ich. Und ich hätte jetzt nochmal einen Anschlag auf dich vor. Also ich entlasse gleich die Hörer einmal ins Outro und habe mir aber überlegt, wenn man jetzt schon mal die Buchautorin ihr zugeschaltet hat, wäre es eigentlich ganz schön, wenn du vielleicht nochmal ja, einfach auch ein bisschen aus deinem Buch vorliest. Ich habe mir da auch ein Kapitel rausgesucht, was ich, glaube ich, ganz spannend finde, vor allem, ja, was thematisch auch ganz gut hier zu dem Thema passt. Wir haben da natürlich auch schon ein bisschen drüber geredet, aber es wäre, glaube ich, ganz spannend, das einfach auch nochmal als Lesungs-Sneak Peek in dein Buch quasi nochmal zu hören. Und ja, wer da Lust drauf hat, der kann einfach nach dem Outro einmal kurz noch dranbleiben. Denn da will ich dann einfach die Sequenz dann noch dran schalten, in der du einfach mal kurz noch einen Einblick in dein Buch gibst und ja, mal das Kapitel kurz vorliest, was ich mir da ausgesucht habe. Von daher erstmal an dieser Stelle vielen Dank für das spannende Interview und genau, für diejenigen, die gleich noch Lust haben, hören wir uns gleich nochmal wieder, beziehungsweise ihr hört dann Fabienne nochmal wieder, wie sie einmal kurz aus ihrem Buch vorliest. Also, vielen Dank, dass du dabei warst, Fabienne.
Danke dir auch. Ich fand es sehr, sehr schön und hoffe, der ein oder andere oder die ein oder andere konnte ein bisschen was daraus mitnehmen und ja, interessiert sich vielleicht noch ein bisschen weiter für die Themen, über die wir heute gesprochen haben.
Wer Interesse hat, bleibt einfach noch mal kurz dran. Bis gleich. Ja, das war's mit dem Interview-Teil für heute. Für diejenigen, die gerne noch kurz in ja, das Kapitel reinhören möchten, was ich mir rausgesucht habe und was Fabienne dann gleich noch vorlesen wird, was ich finde meines Erachtens gut reinpasst in die ganze Thematik Anfang, und auch dranbleiben und nicht demotivieren zu lassen, dann bleibt einfach nochmal eine Minute hier drin oder spult vor, falls ihr jetzt gerade hier nicht noch das Outro hören möchtet. Ja, für die anderen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ich freue mich, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn ich mich mit Fabian von Recap unterhalte. In der Zwischenzeit könnt ihr gerne natürlich den Podcast hier abonnieren bei Spotify oder auch mir eine kleine Bewertung hinterlassen bei iTunes. Das würde mir sehr weiterhelfen, diesen Podcast auch weiterzuentwickeln. Und generell könnt ihr mir gerne auch Feedback immer hinterlassen bei LinkedIn oder auch bei Instagram, einfach @kalteswasserpodcast. Und ich freue mich, einfach von euch zu hören, was ihr euch vielleicht beim nächsten Mal wünschen würdet oder was euch irgendwie auch besonders gefällt und ihr in den nächsten Podcast-Folgen nicht missen wollt. Bis dahin, also alles auch verlinkt, die ganzen Kontaktmöglichkeiten. Ja, also viel Spaß jetzt noch mit der kleinen Mini-Lesung oder bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr ja auch noch bei dem Kapitel reinhören wollt. Und ja, ich würde auch direkt abgeben an Fabian wieder und das Kapitel Wirksamkeit Sie vorlesen lassen. Bitteschön.
Zur Orientierung vielleicht, wir befinden uns bei dem Kapitel ungefähr so bei der Hälfte des Buchs, aber keine Angst, es sind keine großartigen Spoiler, denn das Ganze ist durchaus auch so ein bisschen modular lesbar. Wirksamkeit. Warum wir glauben, nichts ausrichten zu können, warum eine Lösung nicht perfekt sein muss und warum wir die Welt gar nicht nicht verändern können. Das Gefühl, unser Handeln wäre nur der Tropfen auf den heißen Stein, ist nicht gerade motivierend. Das Schlüsselwort an dieser Stelle ist Selbstwirksamkeit. Die Gewissheit, dass wir neue oder schwierige Anforderungen, die Anstrengung und Ausdauer erfordern, durch eigene Fähigkeiten lösen können. Selbstwirksamkeit kann sogar wichtiger für unser Engagement sein, als unser Wissen über die Themen, um die es geht. Kollektive Selbstwirksamkeit, also das Gefühl, in der Gruppe etwas erreichen zu können, kann zum Beispiel umweltschützendes Verhalten stärker beeinflussen als individuelle Selbstwirksamkeit. Wenn wir also schon nicht an die Wirksamkeit unserer eigenen Handlungen glauben, können wir in der Gruppe trotzdem das Gefühl haben, etwas zu bewegen. Selbstwirksamkeit ist also ein wichtiger Faktor, wenn es ums Weltverbessern geht, da unser Engagement für die Sache davon abhängt, ob wir das Gefühl haben, dass es etwas bringt. Ironischerweise bietet gerade das weite Feld des Weltverbesserns reichlich Nährboden für Zweifel, was die Wirksamkeit des eigenen Handelns angeht. Werfen wir auch hier einen genaueren Blick auf die Ursachen für solche Zweifel, um sie uns bewusst und damit unschädlicher für unsere Motivation zu machen. Fehlendes Feedback und das Gefühl, immer noch mehr tun zu können. Seien es die Unterstützung einer gemeinnützigen Organisation, bestimmte Konsumentscheidungen, die wir treffen, oder auch die Spende an einen Obdachlosen. In vielen Situationen können wir kein direktes Feedback einholen und eine Recherche der tatsächlichen Auswirkungen des eigenen Verhaltens wäre unverhältnismäßig aufwendig oder sogar unmöglich. Oft müssen wir uns damit begnügen, nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und darauf hoffen, dass wir tatsächlich zur Verbesserung beitragen. Wir müssen zum Beispiel dem Anbieter regional, ökologisch oder fair hergestellter Produkte glauben, dass die Produkte tatsächlich regional, ökologisch oder fair hergestellt wurden. Wobei sich nicht nur die Frage stellt, ob die versprochenen Regelungen eingehalten werden, sondern auch, ob diese Regelungen mit unserer Vorstellung von regional, ökologisch oder fair übereinstimmen. Natürlich können wir uns informieren, nachforschen, vergleichen und nachfragen. Ab einem gewissen Punkt kann die Optimierung des Engagements allerdings zum Fulltime-Job werden. Also finden wir vielleicht lieber eine Balance aus Kontrolle und Effektivität. So drehen wir nicht nur den eigenen Stresspegel runter, sondern bewirken auch noch mehr, weil wir mehr Zeit ins Machen und weniger Zeit ins Zweifeln investieren. Auch hier kommt uns wieder unsere Vorstellung davon in die Quere, wie Veränderungen aussehen und was unser Ziel sein sollte. Es muss nichts Drastisches sein, mit dem wir die Welt verändern. Wenn wir unseren Konsum, unser Verhalten oder unser Engagement langfristig und kontinuierlich verändern und einsetzen, bewirken wir viel mehr als mit einem einmaligen, scheinbar großen Aktion. Dieses fehlende Feedback kann sich unterschiedlich auswirken. Entweder wir sparen uns die Mühe des Engagements gleich, weil wir davon ausgehen, es brächte ohnehin nichts, Oder aber wir fühlen uns schlecht, weil wir das Gefühl haben, wir könnten mehr tun und dass wir vielleicht immer noch nicht genug handeln. Dabei vergessen wir manchmal, was wir schon längst alles machen. Wenn wir uns einen Moment nehmen und an all das denken, was wir schon tun, um zur Verbesserung beizutragen, stellen wir wahrscheinlich fest, dass es eine ganze Menge ist. Und es ist nur logisch anzunehmen, dass wir mehr bewirken können, wenn wir es versuchen, als wenn wir es nicht versuchen. Wir können unser Handeln jederzeit nach bestem Wissen und Gewissen verändern und anpassen. Und wenn wir alle nach bestem Wissen und Gewissen handeln, sind das eine ganze Menge potenzieller guter Taten. Die Ganz- oder Gar-Nicht-Einstellung oder der Vorwurf der fehlenden Konsequenz. Diese Einstellung kann uns sowohl von innen als auch von außen den Spaß an Veränderung verderben. Vielleicht kommen uns Gedanken oder Aussagen wie die folgenden bekannt vor. Eigentlich ist uns Nachhaltigkeit sehr wichtig, aber wir würden auch so gern reisen und etwas von der Welt sehen. Elektroautos retten jetzt auch nicht die Welt. Wenn du Vegetarier bist, warum verzichtest du dann nicht auch auf Eier, Milch und Käse? Diese Einstellung ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie sich unser Instinkt der Negativität von seiner besten Seite zeigt. Wir machen uns selbst oder andere dafür nieder, dass sich zwar um Verbesserung bemüht wird, dass dabei aber immer noch einiges besser gemacht werden könnte. Als Ergebnis fühlen wir uns schlecht, obwohl wir versuchen, Dinge besser zu machen. Oder wir fangen mit dem Verbessern gar nicht erst an, weil es die Lösung nicht gibt. Dabei geht es gar nicht darum, die Welt mit wenig Fliegen, Elektroautos oder vegetarischer Ernährung zu retten. Es geht darum, Wege zu finden, Alternativen auszuprobieren und offen zu bleiben für neue Erkenntnisse und Veränderungen und so Verbesserungen zu gestalten. Das ist in jedem Fall besser, als Teil einer Monokultur an Verhaltensweisen zu bleiben und auf eine ideale Lösung auf dem Silbertablett zu warten. Es muss nicht schwarz oder weiß sein. Es gibt kein richtig oder falsch. Und Engagement ist nicht erst dann gerechtfertigt und wirksam, wenn es hundertprozentig ist. Wenn wir weniger fliegen und uns in anderen Bereichen unseres Lebens für Nachhaltigkeit engagieren, macht das die Male nicht wett, die wir dann doch fliegen. Aber diese Flüge machen auch nicht unser sonstiges Engagement zunichte. Wenn wir uns für ein Elektroauto entscheiden, ist das keine 100% nachhaltige Lösung, aber ein Schritt in Richtung erneuerbare Energien. Wenn wir auf Fleisch verzichten oder unseren Konsum nur schon bewusster gestalten, tragen wir nicht länger zum Tierleid in der Massentierhaltung bei und schonen unsere natürlichen Ressourcen. Wir können aufrichtig für Nachhaltigkeit engagiert sein und trotzdem unnachhaltige Dinge wollen. Besser und mehr geht immer. Aber irgendwo müssen wir anfangen dürfen. Genauso sollten wir Dinge in Frage stellen dürfen, auch wenn wir selbst noch keine bessere Antwort gefunden haben. Anders zu handeln beginnt damit, anders zu denken. Und wenn wir erst dann anders denken dürfen, auch laut, wenn wir schon anders handeln, wie sollen wir dann dazu kommen, anders zu handeln? Es geht darum, dass wir ein Bewusstsein entwickeln für die Auswirkungen unserer Handlungen und es geht um unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen und unserer Umwelt, die unsere Handlungsmacht mit sich bringt. Uns selbst und andere zu hinterfragen, kann sehr wertvoll und wichtig sein, um mögliche Widersprüche, Fehler oder Verbesserungspotenzial aufzuzeigen. Aber ähnlich wie beim Umgang mit Nachrichten geht es auch hier um die Frage nach dem Warum und Wozu. Kritik hilft uns nur dann weiter, wenn sie konstruktiv ist. Eine Vorwurfskultur steht uns dagegen im Weg. Ironischerweise verbirgt sich in jeder Kritik und jeder skeptischen Äußerung auch die Hoffnung auf Verbesserung, wie der Soziologieprofessor Gerhard Schulze schreibt. Anfang von einem Zitat von dem guten Mann. Geht man der Klage über die Dummheit der Menschen auf den Grund, stößt man überraschenderweise auf den eingewurzelten Glauben an ihre Lernfähigkeit. Dieser Glaube verbirgt sich noch hinter der schwärzesten Prognose. Denn der objektive Sinn jeder Kulturkritik, unabhängig von den persönlichen Motiven der Warner, besteht darin, Lernprozesse in Gang zu bringen oder zu beeinflussen. Etwas für schlecht zu halten und diese Meinung öffentlich zu äußern, bedeutet immer auch Aufforderung zu etwas anderem. Zitat Ende. Und wenn wir Missstände kritisieren und gleichzeitig Verbesserungsvorschläge als naiv oder utopisch abtun, haben wir unsere Kritik nicht zu Ende gedacht. Und auch hier nochmal ein Zitat. Diese Denkhemmung spiegelt das philosophische Schamgefühl einer reflexiv nur halbgereiften Kultur wider, die zwar ihrer eigenen Fehlerhaftigkeit mehr und mehr auf die Spur gekommen ist, der jedoch der nächste Reifungsschritt noch bevorsteht. Davon wegzukommen, Fortschrittshoffnungen als Obszönität zu begreifen. Zitat Ende. Also lasst uns nachsichtig mit uns selbst und anderen sein. Wir können und müssen jetzt nicht alles wissen und richtig machen. Lasst uns offen dafür bleiben, Neues dazuzulernen und die eigenen Entscheidungen entsprechend anzupassen. Lasst uns eine offene Veränderungskultur fördern, in der es weniger um Kritik, richtig oder falsch und absolute Lösungen geht. Und vielmehr darum, das zu honorieren, was schon getan wird und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. An der Stelle gibt es ein Zitat von Jane Goodall, was den Text begleitet. Auch das möchte ich an der Stelle kurz vorlesen. Draußen im Regenwald lernt man, wie alles miteinander verbunden ist. Und jede kleine Spezies, mag sie noch so unbedeutend erscheinen, ihre Rolle spielt in diesem Bilderteppich des Lebens. Jedes einzelne Individuum ist von Bedeutung. Jedes einzelne Individuum hat irgendeinen Einfluss auf den Planeten, jeden einzelnen Tag. Und wir haben eine Wahl, welche Art von Unterschied wir machen werden. Zweifel an der Wirksamkeit kleiner Taten, weniger Menschen. Was bringt es schon, wenn ich den Müll trenne, bewusst konsumiere, mich sozial engagiere? Solange die anderen nicht mitmachen. Solange große Institutionen mit viel Macht nicht mitziehen. Solange die Systeme sich nicht ändern. Dabei wissen wir doch eigentlich, wie viel Macht die Summe aller kleinen Teile hat. Und dabei rede ich nicht nur von den Greta Thunbergs dieser Welt. Wenn das Handeln einer Person in kurzer Zeit eine ganze, in dem Fall weltweite Bewegung nach sich zieht, ist das ein eher außergewöhnliches Phänomen und ein wunderschönes Beispiel für das Potenzial der Wirksamkeit einer einzelnen Person. Aber es hilft uns bei unserer alltäglichen Selbstwirksamkeit eher wenig weiter. Was ich meine, ist wirklich die Bedeutung jedes Einzelnen von uns. Für wen wird der ganze Aufwand betrieben, wenn nicht für uns alle? Für wen wird so viel Energie erzeugt, werden so viele Ressourcen gefördert, wird so viel Ware produziert und transportiert? Alles endet bei uns. Wenn wir also unser Verhalten ändern, müssen sich die Systeme mit uns ändern. Marcel Hunecke, Professor für Psychologie, sagt, dass politische und ökonomische Steuerungselemente allein bisher nicht ausgereicht haben, um einen nachhaltigen Ressourcenverbrauch in den früh industrialisierten Ländern zu erreichen. Und dass hierzu ein kultureller Wandel notwendig ist, der nicht zentral steuerbar ist, sondern aus freiwilliger und aktiver Beteiligung möglichst vieler eigenständig denkender und handelnder Bürger besteht. Natürlich macht es einen Unterschied bei Veränderung, ob einige wenige oder viele an einem Strang ziehen. Dabei geht es aber nicht um ein Entweder-Oder. Es sind nicht die Großen oder die Kleinen, viele oder wenige, Politik oder Wirtschaft oder Gesellschaft, die den Unterschied machen. Es ist eine Kombination aus allem. Veränderung fängt nicht erst an, wenn alle sich einig sind. Warten wir auf Möglichkeiten oder fangen wir an, Möglichkeiten zu schaffen? Je mehr Menschen bewusst und verantwortungsvoll konsumieren, desto mehr Angebote für diesen Konsum wird es geben. Je mehr Angebote es gibt, desto mehr Menschen werden entsprechend konsumieren. Alle Seiten beeinflussen sich gegenseitig. Genauso wie wir Probleme möglichst ganzheitlich betrachten sollten, sollten wir auch Lösungen möglichst ganzheitlich betrachten. Wenn wir nur eine Sache verändern oder nur wenige mitmachen, mag das nicht viel bewirken. Aber wenn viele Menschen viele verschiedene Dinge verändern, bewirkt das eine Menge. Also ergibt es Sinn, an allen Seiten zu arbeiten, auch an den scheinbar kleinen. Und wenn wir trotz all diesem Wissen immer noch nicht das Gefühl loswerden, dass alles nichts bringt, dann kann unser eigener, scheinbar kleiner Handlungsspielraum auch ein Trost sein. Denn den haben wir selbst in der Hand, egal wie sehr die komplexen Probleme in der Welt uns abschrecken oder sich weigern mögen, auf unser Tun zu reagieren. In unserem eigenen Handlungsspielraum haben wir maximale Kontrolle. Wirklich ironisch an all den Zweifeln an unserer Selbstwirksamkeit ist, wir können die Welt gar nicht nicht verändern. Wir beeinflussen sie mit unserer Art zu leben so oder so, auf die eine oder andere Weise. Die Frage ist, ob wir diesen Einfluss bewusst gestalten oder nicht. Wir stehen bei jeder Entscheidung vor einer Waage. Die eine Waagschale bedeutet Verbesserung der aktuellen Situation, die andere bedeutet Verschlechterung. Entweder wir handeln unbedacht und legen unser Gewicht blind ab, ohne zu wissen, auf welche Seite, oder wir handeln mit offenen Augen und nach bestem Wissen und Gewissen. Damit wären wir mit dem Kapitel durch.
Vielen Dank. Das war Fabienne Schovenberg aus ihrem Buch Ist die Welt noch zu retten? Die Welt ist noch zu retten.